Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hallo Fritz.
Hi Gregor.
Ein Wunder eigentlich, dass wir überhaupt noch den KI-Podcast machen, weil wenn man sich so umschaut in den sozialen Medien, dann bekommt man manchmal das Gefühl, in Deutschland gibt es eigentlich überhaupt keine KI mehr, oder?
Ja, gut, wir wissen natürlich aufgrund den vielen Rückmeldungen von unseren tollen Hörerinnen und Hörern, dass das nicht stimmt, dass zumindest die Leute, die den KI-Podcast hören, da ganz vorne mit dabei sind bei dieser Revolution. Aber ja, diesen Eindruck kann man kriegen, gerade wenn man sich die Produktreleases in letzter Zeit anguckt.
Ja, beziehungsweise die bei uns nicht existierenden Produktreleases. Wir hatten bei uns in der internen Chatgruppe tatsächlich drüber geredet, ob wir heute eine Sonderfolge machen sollen, wieder wegen dem neuen ChatGPT-Voice-Interface, was mit einem redet, als sei ein echter Mensch, da wirklich dran. Nur gibt's das bei uns nicht. Also das ist in Europa nicht freigeschaltet. Viele andere Produkte auch nicht. Die neue Meta-AI kommt nicht nach Europa, aus teilweise verschiedenen Gründen, aber ja, da setzt sich manchmal so ein bisschen so der Eindruck fest, verpassen wir da gerade was.
Diesen Eindruck gibt es schon seit einer ganzen Weile. Andererseits ist es so, dass es gerade ein Interview gab mit Nicholas Turley, der Produktchef von ChatGPT bei OpenAI, der in der Welt am Sonntag gesagt hat, dass der Standort Deutschland gar nicht so abgeschlagen ist international bei KI, wie man denkt. Also Deutschland ist offenbar einer der Top 3 wichtigsten Märkte für ChatGPT global gesehen.
Er meint aber auch, er sei vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil er selber Deutscher ist eigentlich. Also kann das natürlich sein. Aber das passt schön zu dem, was wir heute vorhaben. Wir wollen nämlich mal so ein bisschen weg aus dieser Mecker-Perspektive und uns mal fragen, wo findet denn KI in Deutschland gerade statt? Wo sind denn vielleicht auch junge, interessante Unternehmen, die KI made in Germany machen? Nicht unbedingt ein deutsches ChatGPT, aber vielleicht ein deutsches ganz anderes, was es noch gar nicht anderswo gibt.
Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns heute mal 3 junge deutsche KI-Firmen an und lassen uns erzählen, was macht dieses Unternehmen? Wo liegen denn die Herausforderungen vielleicht auch speziell in Deutschland? Und überhaupt, was ist eigentlich typisch deutsche künstliche Intelligenz? Das ist der KI-Podcast. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried. Die erste Person, von der wir hören, die hat ein Unternehmen mit aufgebaut im Landkreis Starnberg in der Nähe von München. Und zwar ist das sie.
Hallo, mein Name ist Dagmar Schuller. Ich bin Gründerin, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Audiring, einem Unternehmen, das sich seit Anbeginn der Gründung mit KI-basierter Sprachanalyse beschäftigt hat.
Ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, seit Anbeginn der Gründung, das ist tatsächlich 2012 gewesen. Also man könnte sagen, für ein deutsches Unternehmen ist das sehr jung, aber für ein KI-Unternehmen ist es fast ein bisschen oldschool.
Ja, also opamäßig eigentlich, so ein KI-Methusalem. Damals war KI ja noch ganz anders als jetzt. Also es war noch nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung als generative KI, sondern halt vor allem selbstlernende Expertensysteme.
Und genau sowas baut Audiring auch.
Also wir sind ja im Bereich der Stimmbiomarker zu Hause. Das heißt, wir analysieren die biologische Sprachproduktion und auch die Art und Weise, wie eben jemand sich artikuliert und etwas sagt. Dabei hören wir nicht nur auf das gesprochene Wort sozusagen, sondern insbesondere auch auf viele kleine Nuancen. Das ist der Rhythmus, die Stimmmelodie, die Prosodie, unterschiedliche Aussprachen, die Art und Weise, welche Pausen man macht, ob man zögert in bestimmten Arten oder auch paralinguistische Merkmale wie beispielsweise eben Geräusche aller Seufzen, Lachen, Weinen, die jetzt nicht sprachlichen Inhalt haben, aber dennoch über den entsprechenden Zustand einer Person Auskunft geben können.
Ja, da klingelt natürlich sofort mein ChatGPT-Voice-Glöckchen. Also Audiring ist im Grunde schon seit relativ langer Zeit an was dran, was jetzt auch so einer der ganz großen Versprechen von dem neuen Sprachmodus von ChatGPT ist, nämlich zu verstehen, wie es der Person geht, mit der man redet, der menschlichen Person.
Genau, also dass, wenn ich in Zukunft traurig mit meinem Chatbot rede, dann antwortet der Chatbot auch ein bisschen traurig und kann darauf entsprechend reagieren.
Genau.
Amazon forscht auch schon seit längerem an sowas. Da war mal so ein bisschen Diskussion um so ein Patent, was die veröffentlicht hatten rund um Alexa, dass die Alexa quasi Emotionen liest. Und da merkt man, das ist natürlich auch ein heikles Thema. Audiring konzentriert sich ja jetzt nicht auf ein Anwendungsfeld. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht deren größte Priorität, dass die in dem Chatbot in der Hosentasche sein wollen, sondern Anwendungen für Unternehmen. Und natürlich ganz wichtig, auch in der Medizin kann man zum Beispiel bestimmte Krankheiten erkennen, indem man der Stimme lauscht auf eine ganz spezielle Art und Weise.
Also sowas wie der KI-Psychotherapeut, mit dem ich rede, der dann auch so ein bisschen einfühlsam ist? Oder geht das um psychologische Sachen oder geht das um wirklich, ich bin erkältet und der Chatbot erkennt, ich habe eine leicht belegte Stimme?
Ja, theoretisch das auch. Also in unseren Stimmen, auch in unseren, liegt ja gerade wahnsinnig viel Information drin. Und wer weiß, was man aus diesen Technologien alles rausbekommt. Das untersucht Audiering, daran arbeitet Audiering. Aber, und da kommen wir so zum Part der Herausforderung, das ist auch nicht immer ganz leicht. Gerade bei diesen medizinischen Anwendungen, da klingelt ein anderes Glöckchen, nämlich nicht unbedingt das ChatGPT-Glöckchen, sondern das Datenschutzglöckchen.
Oh ja, das klingelt bei mir auch schon gerade sehr, sehr stark.
Natürlich auch zu Recht, muss man sagen. Also es ist ja gut, dass jetzt nicht einfach, wenn ich bei irgendeiner Hotline anrufe, ich davon ausgehen muss, dass ohne mein Einverständnis meine Stimme für irgendeine KI trainiert wird und so weiter. Aber gleichzeitig, irgendwo müssen die Daten ja herkommen für die KI. Und wenn wir Stichwort typisch deutsch denken, dann ist das in anderen Wirtschaftsräumen ein bisschen leichter, an diese Daten zu kommen als bei uns.
Ja gut, das kann ich jetzt natürlich verstehen aus der Perspektive von so einem Unternehmen mit diesem Produkt, das natürlich sagt, ich möchte dieses Produkt entwickeln, ich habe da auch sagen keine unlauteren Absichten und ich glaube das denen auch. Und allgemein bin ich ja jemand, der schon eher sagt, vielleicht 1-2 KI-Regeln aktuell weniger in Europa und dafür ein bisschen mehr Innovation und Entwicklung. Aber jetzt bei dieser speziellen Technologie, da fallen mir halt gleich so 3 oder 4 so klare Beispiele ein, wo ich sage, okay, schwierig. Also stellen wir uns vor, ich bin in einem Zoom-Call, ja, mit meinem Chef. Es geht Mitarbeitergespräch, es geht um Gehaltsverhandlungen und mein Chef hat diese Software bei sich am Rechner und merkt halt immer an meiner Stimme, wann ich nervös bin und kann das dann sozusagen genau ausnutzen in der Gehaltsverhandlung, um irgendwie so ein bisschen mich runterzudrücken. Also das ist ja eine dieser klassischen Beispiele, die immer beim AI Act in der EU genannt wurden als wollen wir auf gar keinen Fall, verbieten wir sehr deutlich.
Genau, aber eine schöne Sache, würde ich sagen, am AI Act ist ja, dass er explizit nicht unbedingt die Technologie unter Strafe stellt, sondern die Anwendung der Technologie. Also es geht nicht darum, okay, hier hat jetzt jemand eine Software gebaut, mit der man das machen kann, sondern es geht darum, okay, was darf ich denn mit der machen? In welchen Stellen darf ich die einsetzen? Und wenn ich sie einsetzen darf, wie muss ich das transparent machen? Grundsätzlich ist es natürlich so, das wird natürlich gebaut. Also Audiering ist weltweit natürlich nicht das einzige Unternehmen, was an sowas sitzt. Und manchmal ist es auch ein bisschen schade, wenn ich mir dann vorstelle, dass es deutsche Startups gibt, die eigentlich Lust hätten, vielleicht auch deutsche Daten zu nutzen und quasi hier diese Innovation auf die Beine zu stellen. Aber am Ende ist man dann vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob das bei Audiering so ist, ist man dann vielleicht theoretisch gezwungen, sich die Daten einfach von woanders einzukaufen, wo das halt geht, und hätte das Ganze auch einfach hier machen können.
Das heißt, am Ende kann es dir passieren, dass du dann genau weißt, wie Spanier emotional drauf sind und deine KI in Deutschland überhaupt nicht funktioniert, weil der deutsche Michel hat viel weniger Emotionen.
Wundert sich die KI, warum die ganzen Krächzlaute nicht auftauchen, an die sie sich gewöhnt hat. Ja, genau.
Was ist denn typisch deutsch für dich an Audiering?
Eine Sache, die ich total typisch deutsch finde und auch wirklich so ein schönes Erfolgsbeispiel eigentlich, ist, dass Audiering eine Ausgründung ist von der Technischen Universität München, von der TUM. Und diese Ausgründungen, das ist was, da höre ich in letzter Zeit immer mehr drüber, dass das tatsächlich ziemlich gut funktioniert allmählich, dass man an den Unis, an ja, wo ja wirklich Deutschland auch, muss man sagen, ganz weit vorne ist, was die Bildung angeht, auch die Bildung in Sachen KI, da interessante Talente zu finden, die zu fördern und daraus Unternehmen zu machen, das muss natürlich besser werden. Also das funktioniert vielleicht anderswo auch schon ein bisschen mehr. Aber dieser Bildungsaspekt, das ist natürlich schon eine der großen Stärken in Deutschland. Wir haben hier total tolle Talente und die müssen halt irgendwas aus sich machen können vielleicht auch. Und möglicherweise ist Audiering ein Beispiel dafür, dass das auch klappen kann.
Ja, das passt jetzt sehr gut tatsächlich zu dem Unternehmen, das ich mir so ein bisschen angeguckt habe für die heutige Folge. Maddox AI heißen die. Und die sind genau auch aus der Forschungslandschaft, aus der deutschen KI-Informatik-Forschungslandschaft entstanden. Ich habe mit Peter Dröge geredet, einer der Gründer. Die restlichen Gründer sind alles Informatik-Profs an der Uni Tübingen gewesen. Und die haben eine ganz lustige Anfangsgeschichte.
Um wirklich zu lernen, was die großen Probleme sind von den Kunden, müssen wir am Ende mit den Kunden sprechen. Und wie macht man das am besten? Am besten machen wir das, indem wir Projekte mit diesen Kunden machen. Und haben dann gesagt, okay, wir fangen als Beratung an und führen Projekte mit und haben dann innerhalb dieser Projekte einfach gelernt, dass es gewisse Themen gibt, die vielleicht nicht so häufig in der Zeitung stehen. Ja, und zum Beispiel eins der großen Themen, was dabei sich herauskristallisiert hat, war das Thema visuelle Qualitätskontrolle.
Also ein bisschen Learning by Doing fast schon. Also Learning dadurch, dass man tatsächlich im Unternehmen ist und nicht nur theoretisch im BWL-Kurs drüber nachdenkt.
Ja, genau. Also so ein bisschen so den Sprung machen von der akademischen Umgebung, wo man eben seine sehr klare Expertise hat, in dem Fall eben Expertise auf selbstlernende Systeme und visuelle Systeme vor allem, also Fotoerkennung. Mhm. Und dann so ein bisschen gucken, okay, wer braucht das denn in der Industrie in Deutschland? Und die Antwort, die Maddox gefunden hat, das ist, finde ich, auch eine sehr typisch deutsche Antwort, nämlich Qualitätskontrolle. So. Und das leuchtet, finde ich, auch total ein. Also wir haben traditionellerweise ja sehr viel Industrie, sehr viel produzierendes Gewerbe in Deutschland, also Automobilbranche, Zulieferer, sehr, sehr viele Hightech-Firmen. Jeder kennt die Geschichte von dieser typischen deutschen Familienfirma, die so diese eine bestimmte Schraube herstellt, die auf der ganzen Welt gebraucht wird.
Die man für die hintere rechte Tür vom Audi braucht, ja, weil sonst fällt das ganze Auto auseinander.
Ja, oder so diese eine spezielle Schraube, die dann irgendwie die niederländische Firma in den Chip-Roboter einbaut, der dann in Taiwan Chips baut, und ohne diese eine Schraube würde das alles nicht funktionieren. Und alles Bereiche, wo du dir im Grunde keine Fehler erlauben kannst. Also quasi, wenn diese Schraube nicht funktioniert, wenn die irgendeinen Kratzer hat, dann steht das ganze Werk still und die Leute verlieren extrem viel Geld. Und das war halt was, was sich bei Maddox dann sehr schnell herausgestellt hat als, ja, das können wir ziemlich gut anbieten, weil bisher vor der KI-Technologie lief das halt meistens noch eher ineffizient.
Die meisten Kamerasysteme, die dort verkauft werden, die funktionieren mit regelbasierter Software. Das heißt, ich definiere als menschlicher Experte gewisse Regeln, wie ein Bild interpretiert werden soll und ob dieses Bild darauf basierend gut oder schlecht ist. Ja, wie das eigentlich funktioniert ist, ich gebe in den meisten Fällen einen Gutstandard voraus und sage, so sollen gute Teile aussehen und alles, was davon abweicht, ist irgendwie ein Problem. Und wenn ich jetzt an meiner Produktion unterwegs bin, dann ist diese Produktion oftmals sehr variabel oder dynamisch. Das kennen, glaube ich, alle Leute, die mal in einem produzierenden Unternehmen waren. Das heißt, die Teile kommen nicht immer 100% identisch raus. Die sind mal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, mehr reflektierend, weniger reflektierend, sind ein bisschen was anders ausgerichtet. KI hat den Vorteil, dass KI damit umgehen kann mit dieser Variabilität in der Produktion und besser unterscheiden kann, was ist eine okay Variante, das heißt, das Teil ist einfach ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen anders reflektierend, und was ist ein echter Fehler, also eine Schlagstelle oder ein Kratzer, eine Deformation, was auch immer die Fehlerklassen sind.
Mit anderen Worten, bisher hatte man so zwei Optionen, wenn man die Qualität von eben der Produktionsfertigung überprüfen will. Das eine ist, du stellst einen Mensch hin, der guckt sich das an, der erkennt das relativ gut, ist aber natürlich sehr langsam, dementsprechend ist die ganze Produktion sehr langsam. Oder du machst es halt mit einer regelbasierten KI, die ist zwar schnell, erkennt aber oft auf den Bildern Fehler, wo gar keine Fehler sind, weil, keine Ahnung, es ist Nachmittag, das Licht fällt ein bisschen anders auf das Fließband und schon sieht ein Kratzer viel schlimmer aus, als er eigentlich ist. Und was Maddox jetzt macht, ist, die gehen zu ihren Kunden, bringen eben eine Kamera mit, bringen eine selbstlernende KI-Software mit, die dann dort in der Halle trainiert wird anhand der Fertigung und dann so ein bisschen lernt, was darf durchgehen und was darf nicht durchgehen.
Also bei dieser Firma ist auf jeden Fall der Vorteil, ich muss dich gar nicht erst fragen, was ist für dich da typisch deutsch, weil also die beste, also eine KI zu entwickeln, die quasi besser als die KI vorher kleine, kaum merkbare Fehler erkennt, das hätte ich mir doch gewünscht, dass wir das als erstes erfinden in Deutschland.
Ja, also eine Qualitätssicherungs-KI ist wahrscheinlich so die deutsche Bilderbuch-KI. Was anderes, was typisch deutsch ist an Maddox, und da sind wir wieder ein bisschen auch bei Audiering, also dass es eben eine Ausgründung aus der Universität ist. Und habe ich auch Peter Dröge gefragt, wie er das sieht. Er sieht das nicht ganz so rosig, wie wir das vorhin besprochen haben.
Wir haben sehr, sehr gute Forschung in Deutschland. Und zwar sind da, würde ich sagen, sind wir weltweit spitzenmäßig aufgestellt. Was wir bisher noch nicht gut hinbekommen haben, ist diese Forschung in die Anwendung zu bringen. Ja, und da sind wir einfach ehrlicherweise schlecht. Und da sind wir richtig schlecht. Ja, es gibt so ein paar einzelne Beispiele, so irgendwie mit München, Unternehmertum, Applied AI ist eine Initiative, die das, finde ich, gut machen. Aber ansonsten kriegen wir es aktuell nicht hin, dass aus diesen super Universitäten, aus diesen super Forschungsgruppen, die wir haben, dass wir daraus schaffen, gute Gründungen zu bauen. Und da ist einfach natürlich eine USA oder auch zum Beispiel selbst ein ETH Zürich einfach besser. Die kriegen das besser hin. Da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Gründe für. Aber ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten noch, da was Gutes, Tolles zu bauen. Aber wir müssen es schaffen, diese Brückenschlagung zwischen Forschung und Anwendung hinzubekommen. Und historisch muss man ehrlicherweise sagen, haben wir das bisher nicht hinbekommen.
Ist natürlich auch wirklich eine kulturelle Frage. Da ist man wahrscheinlich sehr schnell in so philosophischen und kulturellen Debatten darüber, ist Deutschland eine Gründernation, brauchen wir Start-up-Geist, Unternehmergeist und so weiter. Da landet man auch, glaube ich, schnell in so ein paar Plattitüden. Aber es ist schon was dran. Also der deutsche Traum ist nicht unbedingt wie in Amerika der Gründertraum in der Garage, sondern eher der Angestellten-Traum beim Daimler, da wo ich aufgewachsen bin. Und das verträgt sich nicht so gut.
Ja, wobei das auch so ein Henne-Ei-Problem ist wahrscheinlich. Da haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon das eine oder andere Mal drüber geredet. Ist es eine kulturelle Sache oder mangelt es auch an Unterstützung und an quasi einer Umgebung, wo Startups es leicht haben? Und ich glaube, da ist Deutschland, sage ich mal, da könnte es noch ein bisschen leichter sein, eine Firma zu gründen.
Aber trotzdem klappt es immer mal wieder. Das ist die gute Nachricht. Es gibt sogar Zahlen, dass die KI-Gründungen in Deutschland wirklich massiv nach oben gehen. Die sind im internationalen Vergleich wirklich gar nicht so schlecht. Was halt fehlt, sind die ganz, ganz, ganz großen Hits. Aber es probieren ja trotzdem Leute. Es werden trotzdem Firmen gebaut. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute in der Folge drüber sprechen. Es sind nur vielleicht ein bisschen andere Unternehmen. Und ein drittes habe ich noch dabei. Auch da habe ich mit dem Gründer gesprochen. Der Gründer heißt Roman Brilka und ist der CEO von einer Firma namens The Green Bridge. Die sitzen auch in der Nähe von München, also genau wie Audiering. Die gibt es noch gar nicht so lang, erst seit 3 Jahren und waren bis vor kurzem noch quasi komplett im Stealth-Modus.
Ich finde es so geil, wenn man über Startups sagt, sie sind im Stealth-Modus. Das klingt irgendwie gleich, weiß ich nicht, badass.
Klingt, als wären sie mit einem unsichtbaren Helikopter unterwegs gewesen, genau, ja. Und hätten sich versucht zu verstecken. Ungefähr so ist es ja auch, weil wenn man in so einem Stealth-Modus ist, dann möchte ein Startup vor allem, dass niemand ganz genau mitkriegt, was man da baut, damit nicht möglicherweise jemand anders einem die Idee wegnimmt. Aber allmählich gehen sie so ein bisschen an die Oberfläche und können darüber reden, was sie eigentlich tun. Und das habe ich Roman Brilka natürlich gefragt.
Was machen wir? Wir haben ein weltweites Grid entwickelt für die ganze Welt, die jegliche räumliche Informationen, also diese Punkte der Adressen, Flächenelementen zuweist. Und dadurch haben die Rohdaten schon, also die Excel-Tabelle, haben schon ein vordefiniertes Geocluster. Und durch dieses vordefinierte Geocluster kann dann jegliche künstliche Intelligenz, von einfachen Business Intelligence bis zu komplexen selbstlernenden Systemen, direkt diese Daten auswerten und braucht nicht, wie sonst handelsüblich, komplexe Zwischenprozesse, um erstmal Cluster zu bilden. Und das macht einen ganz neuen Horizont für den Umgang mit Geodaten.
So, das ist eine sehr technische Erklärung. Passt, finde ich, auch jetzt wieder beim typisch deutschen Qualitätsmanagement ganz gut mit ins Vokabular. Aber es hat ganz praktische Anwendungen. Also ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, ein Energieversorger hat eine Liste von Adressen und Stromverbrauchsdaten, hat aber keine Information automatisch dazu, ja, in welchen Gegenden befinden sich denn jetzt zum Beispiel die Adressen mit besonders großem oder besonders niedrigem Verbrauch.
Woher wusstest du, dass ich mir ständig sowas vorstelle?
Wir alle haben doch einen kleinen Energieversorger als Nebenjob, oder nicht, den wir betreiben. Und dann könnte er über so eine Art Grid feststellen, okay, automatisch analysiert das System, in besonders dieser Gegend befinden sich sehr hochverbrauchende Haushalte und in dieser Gegend eher niedriger verbrauchende Haushalte. Das ist nur so ein Beispiel und deswegen habe ich Roman Brilka auch gebeten, das nochmal in einem Satz zusammenzufassen.
Wir beschäftigen uns damit, künstliche Intelligenz, räumliches Denken zu ermöglichen.
So, das geht ein bisschen besser runter, diese Erklärung, würde ich sagen.
Okay, das klingt jetzt für mich ein bisschen so wie eine dieser großen Big Data Anwendungen, wo man mittlerweile das Label KI drauf klatscht, die aber im Grunde halt einfach algorithmisierte Auswertung großer Satellitendatensätze sind.
Das ist ein anderer schöner Begriff dafür. Ja, könnte man aber auch sagen, ist das nicht, also ist algorithmisierte Auswertung nicht auch ein anderes Wort für KI? Also da sind wir auch bei, glaube ich, einem ganz großen Thema gerade. Was bedeutet eigentlich KI? So eine Frage, die wir uns immer mal wieder stellen, auch hier im Podcast. Und klar, viel von dem, was früher unter Big Data lief oder unter Datenverarbeitung oder unter Algorithmen, läuft jetzt halt so ein bisschen unter KI. Also bei The Green Bridge wird dieser Begriff KI, der wird auch mal verwendet auf der Website, aber auch jetzt nicht unbedingt gigantisch. Also der taucht auch mal auf so, aber durchdringt das jetzt nicht alles. Am Ende des Tages interessiert es ja Leute vielleicht auch gar nicht so sehr, ob wir jetzt über maschinelles Lernen sprechen oder Algorithmen oder KI. Leute, insbesondere bei Geschäftskunden, und das sind sicherlich die, für die sich The Green Bridge interessiert, wollen halt, dass es funktioniert. So. Und das ist dann das, woran das gemessen werden muss.
Ja, und ich finde schon, dass es wichtig ist, sich auch diese Softwares und diese Beispiele immer wieder anzugucken, weil es eben auf einem ganz fundamentalen Level dann eben doch ähnlich funktioniert wie große Sprachmodelle oder wie was auch immer. Nämlich, es ist ein System, das lernt aus Daten, ohne dass da ein Mensch ihm genau alles vorgeben muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was diese Revolution ausmacht und warum wir auch über sowas ab und zu hier reden im Podcast und nicht eben nur über die typischen Chatbots und Sprachmodelle.
Genau, und weil hier natürlich auch möglicherweise spezialisierte Anwendungen erstellt werden können, für die ein generisches Allzweckmodell auch einfach gar nicht geeignet ist möglicherweise. Das versucht The Green Bridge zu bauen und sie haben da auch, das fand ich jetzt typisch deutsch, das ist unsere Frage heute, sie haben da auch gar nicht unbedingt nur Riesenkunden im Sinn, sondern denken auch in andere Richtungen.
Was besonders für den deutschen Markt so spannend ist, ist, dass der deutsche Markt und der Rückgrat des deutschen Marktes ist ja der Mittelstand. Und zum anderen, Deutschland hat eine extreme Bürde, nämlich an einer gewissen Stelle den Föderalismus. Und dadurch haben wir eben diese Zersplittertheit in den Kommunen und den Entscheidungen. Und deswegen ist es für uns wichtig, Lösungen anzubieten, die auch kostengünstig sind und auch hochperformant, sodass eben gerade der Mittelstand sich stärken kann und eben auf datengetriebene Prozesse zu setzen und auf der anderen Seite eben auch kleinere Kommunen in der Lage sind, effizienter auf dem Punkt zu arbeiten.
Das finde ich einen total spannenden Aspekt an all dem, weil Deutschland ist schon ein sehr zerfasertes Land, würde ich sagen. Also wir sind, man sagt ja gerne, der Mittelstand ist so ein bisschen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und genauso sind auch die Kommunen das Rückgrat der deutschen Verwaltung. Also da sind sehr viele einzelne Player, die teilweise auch noch nicht so wahnsinnig gut digitalisiert sind, die größtenteils für sich so ein bisschen kämpfen, aber halt sehr gut sind in dem, was sie tun, sich sehr gut auskennen in ihrem Bereich und die jetzt möglicherweise dank KI auf nächstes Level kommen können. Das ist zumindest so die Hoffnung.
Ja, wobei ich da schon, was dieses Argument angeht, immer so ein bisschen ein Fragezeichen bei mir aufploppt bezüglich eben dieser großen Frage, so spielt Deutschland, spielt Europa bei der KI-Revolution als Player mit? Und ich weiß nicht, ob die Lösung ist, eben sich immer auf dieses Klein-Klein, sich auf diese Zerfaserung zu fokussieren. So, das löst natürlich ein Problem, das da ist, aber es ist vielleicht nicht das Problem, dessen Lösung einen dann da irgendwie, sage ich mal, wieder relevant macht.
Ja gut, aber gerade für Unternehmen, die müssen natürlich einfach mit dem arbeiten, was da ist, mit der Wirtschaft, die da ist und dem Land, ja, was klar da ist und versuchen dann natürlich ihre Chancen irgendwie zu finden. Einen Aspekt fand ich noch interessant und zwar wollte ich gerne wissen, wir haben ja gerade über den Stealth-Modus gesprochen und auch darüber, dass The Green Bridge, die waren wohl auch ein paar Jahre wirklich sehr unterm Radar, haben nicht wirklich jemandem gezeigt, was sie da machen und jetzt tun sie das. Und was ich ganz interessant fand, war die Frage, was wäre denn passiert, wenn so eine Firma nicht in Deutschland gegründet worden wäre, sondern im Silicon Valley in Amerika. Wie hätte das ausgesehen?
Wenn wir im Valley gegründet hätten und ich habe Kontakte ins Valley hinein und wenn wir das von Anfang an so durchgeführt hätten, dann wären wir von Anfang an mit viel, viel mehr Marketing nach außen gegangen. Mit viel, viel mehr PR, viel Musik, Tamtam.
Wobei ich da jetzt auch, und das war nicht meine Absicht vor der Folge, ein doppeltes Fragezeichen setzen muss. Ich finde, dieses Argument in den USA, das ist PR, das ist Show und nicht so viel dahinter, also das, finde ich, kann man wirklich nur schwer machen. So, die Realität ist, glaube ich, spricht schon eine deutliche Sprache, dass da nicht nur PR dahinter steckt.
Ja, ich glaube, er meint das aber auch nicht so. Also ich glaube, es geht einfach um verschiedene Arten vielleicht zu kommunizieren. Und es ist ja auch so, dass Unternehmen, die in Deutschland sehr viel Marketing machen, sehr viel auf dem Putz hauen, vielleicht auch gar nicht so ernst genommen werden, weil der Markt eben so ein bisschen so funktioniert. Also da muss man sich vielleicht einfach entsprechend positionieren und muss ja gar nicht so sehr werten, was jetzt besser ist als das andere, sondern es sind einfach zwei verschiedene Arten, Business zu machen und am Ende müssen wir gucken, welche besser funktioniert.
Beziehungsweise, und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum Fazit so ein bisschen der heutigen Folge, die Unternehmen, die sind ja da und die machen auch gute Sachen und sie machen aber wirklich einfach nicht so viel Marketing. Vielleicht ist das so ein bisschen was die sich vielleicht tatsächlich nochmal abschauen könnten. Also einfach mal selbstbewusster aufzutreten. Auch wirklich zu sagen, hier, das ist unsere Forschungslandschaft, die kann was und das sind Firmen und das sind Ideen, die wir haben und Talente, die wir haben. Also Ich kann mir vorstellen, dass das auch viel hilft bei dieser Frage, wie viel Geld zum Beispiel haben dann Startups zur Verfügung? Wie viele Investoren finden die?
Genau, das ist auch eine Frage, die haben wir auch all unseren Gesprächspartnern heute gestellt. Und da sprechen wir auch sowieso immer mal wieder mit Gründern und Unternehmen darüber. Und da hört man unterschiedliche Sachen. Ne? Also da ist es so, es gibt manche, die sagen, also Geld ist in Deutschland eigentlich gar kein Problem. Wenn man eine gute Idee hat, dann kriegt man welches. Und es gibt andere, die sagen, nee, also wie, man tut sich schon sehr schwer im Vergleich zu den USA oder dem ein oder anderen Land. Hängt vielleicht davon ab, was man genau macht, wo man genau aktiv ist und natürlich auch, wie viel man an Ressourcen braucht. Es ist mittlerweile ziemlich klar, so ein richtig großes Foundation-Modell, wie das die Tech-Riesen in den USA bauen, das kriegen wir nicht hin. Der Zug ist, glaube ich, mittlerweile abgefahren, dass wir da als deutsche Industrie irgendwie hinterherkommen. Die Frage ist, ist das Geld dafür, andere Sachen in anderen Bereichen zu konkurrieren, wo bislang noch nicht konkurriert wird?
Ja, und es ist eben nicht so, dass, glaube ich, dadurch der Zug für die KI-Revolution an sich abgefahren wäre. Weil zum einen ist es ja immer noch gar nicht so klar, ob mit diesen Foundation-Modellen selber sich tatsächlich Geld verdienen lässt oder ob die einfach so aus, sage ich mal, strategischen Gründen von gigantischen Tech-Firmen mit viel, viel Geld und finanziellem Background, so wie Meta, auf den Markt geworfen werden und andere Firmen, die dann nehmen und damit interessante Produkte bauen. Das ist nicht klar. Und das andere ist halt so, wo es halt schon, finde ich, klar ist, womit sich Geld verdienen lässt, also was klare Use Cases sind, sind eigentlich alles, was wir heute gehört haben. Also Qualitätssicherung, so okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, was irgendwie die Leute nachts wach hält, die nicht selber mit Qualitätssicherung beruflich zu tun haben. Aber es ist auf jeden Fall sehr eindeutig etwas, wo es einen Use Case gibt und wo es eine Nachfrage gibt und wo sich tatsächlich ganz konkret unsere Welt durch KI verändert und wo wir, glaube ich, eben nach wie vor das Potenzial haben, da mitzumachen.
Ja, gerade bei diesen großen, nicht spezialisierten KI-Modellen ist wirklich die Frage, bauen die OpenAIs, Microsofts, Googles der Welt, bauen die gerade Lampen? Oder bauen sie den Strom für die Lampen quasi? Also ist die KI selber das, was den Unterschied macht? Oder ist der Unterschied das, was man mit der KI machen und spezielle Anwendungen finden? Weil wenn am Ende 15 große Foundation-Modelle da sind, die alle ungefähr das Gleiche machen und ungefähr alle gleich gut sind. Wir haben da in unserer Warum verschenkt Meta seine beste KI-Folge schon viel darüber gesprochen, wie auch vielleicht Open-Source-KI da helfen könnte. Dann ist auch auf einmal wieder so ein bisschen Raum für kleinere Unternehmen, für spezialisiertere Unternehmen, die vielleicht da sitzen, wo diese Probleme wirklich auftreten. Stichwort Qualitätssicherung, Stichwort Standortdatennutzung und so weiter. Und die wissen auf einmal, was sie denn anfangen können mit der großen KI, die um sie herum entwickelt wird. Also ist alles ein bisschen spekulativ und wer weiß, wo wir da am Ende bei rauskommen. Aber wir haben auf jeden Fall heute mal versucht, einen Überblick zu liefern, warum auch in Deutschland jede Menge spannende KI passiert.
So.
Wir machen auch noch KI-Industrie hier, weil wir probieren Dinge mit KI, richtig?
Ja, also was hast du denn gemacht diese Woche, Gregor?
Was hast du gemacht? Ja, also ich habe mich hauptsächlich mit Social AI beschäftigt. Das ist so ein bisschen, sieht eigentlich aus wie Twitter oder Threads oder so ein textbasiertes Social Network. Da ist erstmal lustig, wenn man sich einen Account erstellt, dann darf man sich quasi seine Follower aussuchen. Da gibt es dann so eine Sammlung von verschiedenen, nicht konkreten Charakteren, aber von so Arten von Followern. Also zum Beispiel kann man sagen, ich hätte gerne Hater. Oder ich hätte gerne Fans oder ich hätte gerne Enthusiasten und Leute, die immer schlau daherreden und alles Mögliche. Das kann man so anklicken und dann schreibt man einen Post, wie auf Twitter und Threads auch, und dann bekommt man auch sehr schnell eine ganze Menge Kommentare. Und ich habe natürlich ganz schnell probiert, erstmal hier in dieser Fake-Social-Media-Welt zu schauen, wie reagieren diese Bots denn auf wirklich sehr fragwürdigen Content. Also war mein erster Post der hier. Meine Tochter, Klammer auf 6, Klammer zu, hat mir gerade ihr selbstgemaltes Bild gezeigt. Mein ehrliches Feedback an sie, Doppelpunkt. Eine Familie vor einem Haus, abgedroschen, flach, alles schon da gewesen. In Zukunft bitte nur noch melden, wenn du was Interessanteres zu Papier bringst. Wohlwollende 2 Sterne. So, also was so ein typischer Twitter-User halt irgendwie schreibt, ne? Aber ich habe halt gesagt, ich hätte gerne bitte nur unterstützende Kommentare. Ich hätte gerne bitte nur Leute, die sagen, ja, finde ich super. Und ich dachte, ich lese einfach mal ein paar daran vor. Also Cameron kommentiert zum Beispiel, wow, das ist knallhart, Gregor. Cool, wie du ehrlich bleibst. Und Max kommentiert, das ist brutal, aber ehrlich. Kinder brauchen auch mal die Wahrheit, damit sie nicht in ihrer Mittelmäßigkeit feststecken.
Ja, das, ich meine, ganz ehrlich, manchmal ist es doch vielleicht auch schön, eine Social-Media-Plattform zu haben, wo man nicht ständig für alles kritisiert wird, was man schreibt, sondern man kriegt ein bisschen Support. So, du hast einfach hier niemand, der dir reinredet in deinen Parenting-Style auf dieser Plattform, sondern einfach eine unterstützende Community. Es ist ein Safe Space, wo man auch mal mehr von seinen Kindern erwarten kann, als nur so ein olles Bild von einem Haus.
Das ist auf jeden Fall kein Safe Space für meine Tochter, die nicht existiert, zum Kontext. Ich habe dann unter den zweiten Kommentar von Max, ich habe ihn dann kommentiert, also der meinte, ja, Mittelmäßigkeit wäre der wahre Feind, habe ich ihm gesagt, also ich finde deinen Kommentar etwas öde, 2 Sterne. Und dann kommen quasi auf die Antworten wieder Bots ins Gespräch und schreiben, oh wow, die spannende Diskussion hier holt mich echt ab. Kinder brauchen Feedback, das sie weiterbringt. Und hey, jeder hat seine Meinung. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe Leute, die würden wirklich nur noch in diesem Social Network hier unterwegs sein und nicht mehr da, wo wir alle anderen das auch lesen müssen. Aber naja, es ist...
Wobei ich schon sagen muss, Gregor, so wie du das jetzt schilderst, ich habe ja selber auch die Hörermail von Thomas gesehen, wo Butterflies empfohlen wurde. Da sind wir jetzt so ein bisschen bei dem, was ich diese Woche mit KI gemacht habe, aber das passt zu deinem, was du gemacht hast. Ich habe mich tatsächlich auch bei dieser Butterflies-App angemeldet und habe da meinen KI-Avatar gemacht und folge da jetzt irgendwelchen anderen KI-Content. Und teilweise sieht das wirklich ganz genauso aus wie Instagram. Also du hast so Leute, die im Gym sind, du hast irgendwie Anime-Artworks, wenn du einer Anime-Seite folgst und so weiter und so weiter. Und das ist alles enorm generisch. Und ich glaube, so für einen kurzen Zeitpunkt als irgendwie Gag ist das lustig. Also auch, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber zumindest für mich, mehr als 5 Minuten würde ich da, glaube ich, nicht Zeit verbringen in so einem komplett KI-generierten sozialen Netzwerk.
Nö, ich sicher auch nicht. Also ich habe es jetzt schon auch wirklich für den Gag gemacht. Ich habe es natürlich auch andersrum gemacht und dann gesagt, meine 6-jährige Tochter hat ihren Mathe-Wettbewerb gewonnen und mit dem Preisgeld können wir uns endlich leisten, ihr eine 2. Hose zu kaufen. Hashtag dankbar. Und diesmal hat jemand kommentiert, ja, gute Nachricht, aber bald ist die Hose schmutzig oder diese wächst raus. Also es ist lustig, als so eine Art, fast schon so Satire-Projekt, würde ich sagen, über wie könnte Social Media aussehen. Und man fühlt sich manchmal auch so ein bisschen den Spiegel vielleicht vorgehalten als User von Social Media, wenn man sich denkt, qualitativ schlechter ist das gar nicht unbedingt als das, was wirklich unterwegs ist, teilweise in den Kommentarspalten. Aber es ist halt komplett synthetisch.
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, inwieweit das Internet, in dem wir uns jetzt eigentlich jeden Tag befinden, gar nicht so unterscheidbar ist von einem KI-generierten Internet. Also genauso wie wenn ich mit einer Person schreibe und das Gespräch vielleicht gar nicht so anders ist wie eins, das ich mit ChatGPT auch haben kann.
LinkedIn-Kommentare ließen sich, glaube ich, jetzt schon sehr gut automatisieren.
Und sind bestimmt auch viel. Also ich wittere hier nochmal eine schöne philosophische Folge für eines Tages. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine kleine zweite Sache, die ich mit KI gemacht habe diese Woche.
Ja, wollte ich gerade fragen. Fritz, was hast du denn mit KI gemacht?
Habe ich doch schon gesagt, oder? Ich war auf Butterflies AI.
Aber muss die Frage stellen. Das ist Teil des Rituals.
Du hast recht. Wir müssen das, es ist wichtig, dass die Dinge in geordneten Bahnen ablaufen. Ich habe noch eine zweite kleine App benutzt, die ich einfach allen wirklich auch wärmstens zum Ausprobieren selber mal ans Herz legen möchte, die uns hören. Crea.ai mit K geschrieben, also Crea wie kreativ oder kreieren, heißt diese Seite. Und dahinter steckt im Grunde einfach Flux, also dieses deutsche Open-Source-Modell, mit dem man sehr coole KI-Bilder generieren kann. Mhm. Und das Interessante an Crea, und das habe ich bisher auf noch keiner anderen KI-Bilderseite so gefunden oder so selber erlebt, dass es dir in Echtzeit die Bilder generiert. Das heißt, du hast auf der einen Seite eben eine Vorlage, die du auch manipulieren kannst. Also da kannst du dann zum Beispiel bestimmte Formen reinmachen, also einen roten Kreis oder ein grünes Quadrat. Und auf der anderen Seite siehst du dann vor deinen Augen, wie das KI-generierte Bild mit dem Prompt, den du halt eingibst. Mhm. Also weiß ich nicht, 3 Mönche sind auf dem Weg auf einer Pilgerreise im Himalaya, wie sich dort dieses Bild verändert. Und wenn du eben ins obere rechte Eck dann einen gelben Kreis setzt, siehst du im KI-generierten Bild, da ist eine Sonne. Und wenn du unten irgendwie ein langes blaues Viereck machst, dann macht die KI-generierte Artwork da vielleicht einen Fluss drauf, wo diese 3 Mönche da entlanglaufen.
Also man kann quasi nicht nur mit Text prompten, sondern man kann auch mit einem selber gemalten Bild prompten und sagen, hier ist ungefähr, wie das aussehen soll und dann mach mal.
Genau. Eine große Schwäche, die KI-generierte Bilder bisher ja hatten, ist, du hast einfach dein Prompt eingegeben, die KI hat den interpretiert, hat irgendein Bild dir ausgespuckt, das hat auch immer ein paar Sekunden gedauert, bis das dann aufgetaucht ist und es konnte halt sein, dass sie dein Prompt ganz falsch verstanden hat oder irgendwelche kleinen Sachen nicht gepasst haben oder 80% von dem Bild hat gepasst, aber die Geste oder die Handbewegung oder irgendeine Person in dem Foto macht irgendwas, was du halt gerne minimal verändern würdest. Ja. Und das kannst du mit Krea ein bisschen besser als bisher, indem du einfach dann deine Quadrate und deine Kreise rumschiebst, indem du auch, man kann dann nochmal genauer verschiedene Stile definieren und das eben wirklich in Echtzeit mit einem direkten, du siehst sofort, wie sich das Bild verändert. Das ist, mir kommt das schon so vor, als ob da wir so eine coole neue Möglichkeit, KI-Bilder zu machen, gerade erleben, die wir davor noch nicht in der Form hatten.
Es ist auch total schön, dass da einfach so viel ausprobiert wird. Also, dass das einfach mal die Möglichkeit ist zu sagen, hey, vielleicht wollen ja Leute lieber so ihre Bilder generieren, dass sie ein bisschen was mit dazugeben können an weiteren Inspirationen und schauen wir mal, ob es funktioniert. Also das ist schon toll, was da alles ständig passiert. Es gibt ja im Bereich Bildgenerierung ein Problem, was ich oft habe, ist, wenn man mehrere Leute generieren möchte in einem Bild, dann kommt da oft was durcheinander. Also so ab 3 Personen spätestens stimmt oft auch die Zahl der Leute nicht oder so. Und das wäre vielleicht auch was, wo es einfach hilft zu sagen, ich mal mir jetzt meine Leute. Liebe KI, hier sind die Leute, jetzt mach die mal so, wie sie da stehen in meiner Vorlage.
Ja, es ist einfach cool, immer wieder zu sehen, wie es lustige neue Tools gibt. Und dafür haben wir unsere Schlussrubrik, um die ab und zu für euch auszuprobieren und euch Tipps zu geben.
Ein Glück habe ich dich gefragt, was du gemacht hast mit KI diese Woche, weil wir sind typisch deutsch und hier muss alles seine Ordnung haben. Schön, dass ihr auch diese Woche uns begleitet habt im KI-Podcast auf unserer kleinen Deutschland-Tournee und anschließenden Tournee durch Fake Social Networks und bildgenerierende KIs. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer über nette Bewertungen zum Beispiel. Wir lesen die auch immer, da sind immer sehr nette Sachen mit dabei. Wir freuen uns total, wie viele von euch diesen Podcast hier hören und wie viele er vielleicht auch das eine oder andere Mal irgendwie inspirieren kann. Und hört nicht damit auf, wir freuen uns wirklich immer sehr.
Und wenn ihr euch übrigens fragt, was haben denn eigentlich so abstrakte Nachrichten wie KI-Startups in Deutschland oder die deutsche Industrie, wie es der geht, mit euch selber zu tun, da haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch am Ende, 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der stellt sich genau diese Frage, was die großen Nachrichten, die eben so ja, das Land bewegen, auch mit euch persönlich zu tun haben. Da sprechen immer zwei Hosts aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Also warum zum Beispiel Asylverfahren länger dauern als von der Politik versprochen oder warum in Spanien Menschen gegen Massentourismus demonstrieren und ob ich dann noch nach Spanien reisen kann. Den Podcast, den findet ihr, so wie uns übrigens auch, in der ARD-Audiothek natürlich, aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.